Kassel, Hauptstadt des Königreichs Westfalen im Jahr 1808. In der Marktgasse Nummer 17, zweiter Stock, erwartet man Besuch, wie jeden Freitag. Die Töchter des benachbarten Apothekers werden kommen. Dortchen und Gretchen Wild und ihre Schwestern. Auch Friederike Mannel, eine Pfarrerstochter aus der Schwalm, hat sich angekündigt. Und einige andere junge Frauen. Caroline Engelhardt und Marie Hassenpflug. Vielleicht auch ihre Schwester Jeanette. Gastgeber sind Jakob, Wilhelm und Lotte Grimm. Kaum jemand ist älter als 25 Jahre. Man wird Tee trinken und über die neueste Literatur sprechen. Marie wird außerdem ein Märchen erzählen, an das sie sich noch aus ihrer Kinderzeit erinnert. Ludwig Emil Grimm hat so ein Lesekränzchen in Kassel einmal gemalt. Rund um einen Tisch sitzen sehr gesittet ein gutes Dutzend Männer und Frauen, sämtliche Damen mit sorgfältig frisierten Löckchen.
Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum das Schneewittchen genannt.
Auch wenn wir ihre Geschichten schon fast vergessen haben, die Erinnerung an Schneewittchen und Rapunzel, an Brüderchen und Schwesterchen und den kleinen Däumling weckt ein zugleich wohliges und schauriges Kindheitsgefühl. Ein Gefühl, das mit dem Lesekränzchen in Kassel wenig zu tun hat und weit besser mit folgendem Bild übereinstimmt, ebenfalls von Ludwig Emil Grimm. Eine Stube mit Kachelofen, Hühner laufen durchs Zimmer, in der Mitte sitzt eine alte Frau, einige Kinder scharen sich um sie, 2 Herren sind durch die offene Tür hereinspaziert. Die Brüder Grimm ziehen über Land und sammeln Märchen. Dieses Bild ist eine Fälschung.
Es war so, dass die Grimms nur ganz, ganz selten sich gleichsam den Rucksack auf den Rücken geschnallt haben, ein Notizbuch genommen haben und dann über die Lande zu ziehen und dort mit dem, in Anführungsstrichen, einfachen Mann, der einfachen Frau zu sprechen. Die Grimms haben zunächst mal vor allen Dingen Bücher durchforstet.
Steffen Martus, Grimm-Biograf. Er beschreibt die Brüder Grimm als lesesüchtige Büchernarren, seit frühester Jugend bestens vertraut mit historischen Ritterromanen, autodidaktisch fortgebildet durch die Lektüre der modernsten Literatur und philologisch geschult durch fleißiges Quellenstudium.
Die Bibliotheken, das waren ganz wichtige Fundorte. Sie haben viele Bücher, gerade auch des 17. Jahrhunderts, durchforstet, also der sogenannten Barockliteratur. Und dann eben diese bürgerlichen, adligen Zuträgerinnen, denen die Grimms ihre Sammlung verdanken.
Wie Marie Hassenpflug, die den Grimms nicht nur das Märchen von Schneewittchen zuträgt, sondern auch das von Rotkäppchen und Dornröschen und vielen anderen. Ihr Bruder Ludwig Hassenpflug, der später Lotte Grimm heiraten und als konservativer kurhessischer Minister Karriere machen wird, erinnert sich.
Interesse für Goethe und alle geistige Bewegungen, namentlich auch für Märchen und altdeutsche Poesie, kamen als Gegenstände der häuslichen Unterhaltung auf.
Jakob und Wilhelm Grimm pflegen ihre Begeisterung für die altdeutsche Poesie, für die sogenannte Volksdichtung, für Sagen und Mythen schon einige Jahre vor den Teekränzchen in Kassel. Als Söhne einer hochangesehenen Beamtenfamilie wachsen sie in Hanau und Steinau an der Straße auf, nach dem Tod des Vaters allerdings in bescheidenen Verhältnissen. In Kassel besuchen sie das Lyzeum und studieren dann in Marburg zunächst einmal Jura. Die Begegnung mit ihrem nur wenige Jahre älteren Professor Friedrich Karl von Savigny ist schicksalhaft.
Da bekamen meine Augen zu schauen, was sie noch nie erblickt hatten. Ich entsinne mich, von der Tür eintretend an der Wand zur rechten Hand, ganz hinten, fand sich auch ein Quartant. Bodmers Sammlung der Minnelieder, den ich ergriff und zum ersten Mal aufschlug. Da stand zu lesen »Herr Jakob von Warthe« und Herr Christian von Hamle mit Gedichten in seltsamem, halb unverständlichem Deutsch. Das erfüllte mich mit eigener Ahnung. Wer hätte mir damals gesagt, ich würde dies Buch vielleicht 20-mal von vornen bis hinten durchlesen und nimmer entbehren?
Mit seinem Interesse für das Mittelalter ist Jakob Grimm am Puls der Zeit. Gerade erst haben die sogenannten Romantiker es wiederentdeckt. Und spätestens als Clemens Brentano, Savignys Schwager, nach Marburg zieht und ihm aus Jena seine Geliebte, die Schriftstellerin Sophie Mereau, folgt, entsteht an der Lahn ein neues Zentrum der Romantik. Zwar löst sich der Kreis relativ bald wieder auf, doch für einige Jahre sind Jakob und Wilhelm Grimm der literarischen Avantgarde sehr nahe gekommen. Die Kontakte und Freundschaften, die sie in Marburg geknüpft haben, bleiben ein Leben lang bestehen. Und die Ideen, die hier erstmals besprochen wurden, werden sie nie wieder loslassen.
Haben Sie in Kassel keinen Freund, der sich dort auf der Bibliothek umtun könnte, ob keine alten Liedlein dort sind und der mir dieselben kopieren könnte?
Das schreibt Clemens Brentano schon wenig später an Savigny. Und natürlich empfiehlt der seinen Schüler Jakob Grimm. Brentano hat gemeinsam mit Achim von Arnim die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn herausgegeben und plant eine Fortsetzung. 1808 richtet sich in Kassel die Wunderhorn-Redaktion ein. In ihrem Fahrwasser beginnt auch die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen Gestalt anzunehmen. Die Situation ist aus heutiger Sicht fast surreal. Denn während da einige junge Leute Volkslieder und Märchen zusammentragen oder, wie Brentano selbst im Volkston dichten, wird die Stadt immer französischer. Napoleons Bruder Jérôme ist der neue König Lustig im Land und Jakob Grimm sein privater Bibliothekar. Die Wilhelmshöhe heißt jetzt Napoleonshöhe. Und zu Brentanos Schwester Lulu und ihrem Mann, dem Hofbankier, kommen die Franzosen zum Tanz.
Sie schwammen natürlich, die jungen Brüder Grimm, auf dieser Welle Anti-Napoleon und vor allem Bewahrung deutschen Kulturgutes. Und man war ja wirklich besorgt, dass durch den französischen Kulturimperialismus hier vieles auf immer verloren ginge, gerade mündliche Tradition.
Heinz Röllecke, Märchenforscher. Er kennt die Editionsgeschichte des Wunderhorns und der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen genau. Auf der einen Seite wird, auch im Protest gegen die Fremdherrschaft, das nationale Erbe wiederentdeckt. Auf der anderen Seite sind daran ausgerechnet die vornehmsten Kasseler Familien beteiligt, die zum großen Teil hugenottische, also französische Vorfahren haben. Und während die Grimms ganz bewusst die Namen ihrer Zuträger hinter vagen Herkunftsangaben verstecken und die irreführende Behauptung aufstellen, alles sei fast nur in Hessen und den Main- und Kinzig-Gegenden nach mündlicher Überlieferung gesammelt, erarbeiten sie gleichzeitig einen ausführlichen Anmerkungsapparat, der die Verwandtschaft der Märchen mit Erzählungen aus Schottland und Skandinavien, aus Frankreich und Italien beweist. Steffen Martus erklärt das Phänomen so.
Das Faszinierende ist tatsächlich, dass die Grimms so etwas wie moderne Traditionalisten waren, und zwar dergestalt, dass sie sich inhaltlich und thematisch von der Vergangenheit faszinieren ließen, dass es nichts gab, was sie mehr angezogen, mehr attrahiert hat als die vergangenen Welten, dass aber die Haltung, mit der sie sich diesen vergangenen Welten zugewendet haben, eben ganz der Gegenwart gehört. Das beginnt dabei, dass Wilhelm Grimm sagt, eine Sammlung wie diese hat es noch nie gegeben. Das heißt, es ist eine Sammlung, die radikale Innovation beansprucht, und zwar im Namen der Bewahrung des Alten.
Die Sammelleidenschaft der Brüder wird in den nächsten Jahren weit ausgreifen. Die Grimms befragen Frauen aus dem Bildungsbürgertum und ihre Dienstboten. Der pensionierte Dragoner-Wachtmeister Johann Friedrich Krause verkauft seine Märchen jeweils gegen ein paar abgelegte Hosen. Einmal unternimmt Wilhelm Grimm selbst den beherzten Versuch, einer märchenkundigen Marburgerin eine Erzählung zu entlocken, doch das Orakel will nicht sprechen. Meist bleiben die Grimms zu Hause und schicken Boten aus. Ein eifriger junger Theologe namens Ferdinand Siebert interviewt Lateinschüler in der hessischen Schwalm und scheitert, weil die Jungen glauben, sie müssten vornehm sprechen. Als wahrer Glücksgriff erweist sich dagegen die Frau eines Schneiders, die in Kassel Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten verkauft. Dorothea Fiehmann besucht die Grimms regelmäßig, trinkt eine Tasse Kaffee und ein Glas Wein, bekommt ein wenig Geld und erzählt ein Märchen. Nach und nach tun sich immer mehr Beiträge auf. Sie heißen Jenny von Droste-Hülshoff oder Anna von Haxthausen.
Ich will mal ein drastisches Beispiel sagen, wie das überhaupt wohl gelaufen ist. Der zahlenmäßig meisten Beiträge hat die Familie von Haxthausen Droste-Hülshoff aus dem münsterländischen Paderbornischen geliefert. Die schickten immer sozusagen Pakete nach Kassel mit dem, was sie gesammelt hatten. Wie hatten sie gesammelt? Das war der Freiherr von Haxthausen, der war Brotherr, Arbeitgeber, Gerichtsherr, also der war quasi der König in seinem kleinen Adelssitz. Wenn der nun seinen Schweinehirten oder Kuhhirten oder Kutscher berief, abends ins herrschaftliche Wohnzimmer und sagt, Jan, kannst du schön vertellen, erzähl mir mal ein Märchen. Nicht? Jetzt geht eine Riesenzensurwelle los. Der Jan wird erstmal eine Schere im Kopf gehabt haben, die Schweinereien, die ich in der Wirtschaft erzähle, kann ich dem hier nicht erzählen. Adelskritik auch tabu, Kirchenkritik erst recht tabu. Da fällt schon eine ganze Menge an Repertoire, was der Kerl vielleicht im Kopf hatte, einfach weg. So, jetzt geht der Baron darüber, über das, was er sich stichwortartig mitgeschrieben hat, und macht seinerseits Zensur. Sagt zu unanständig, zu fragmentarisch, kennen wir schon, weg damit. Fällt wieder gut die Hälfte aus und dann geht's zu Grimm und die machen noch eine Zensur.
Wie weit können die Brüder Grimm im Namen der Bewahrung des Alten gehen? Haben sie am Ende selbst Volkspoesie geschaffen? Heute jedenfalls gilt die Märchensammlung als eines der erfolgreichsten Bücher deutscher Kulturgeschichte. Dabei veröffentlichten die beiden angehenden Wissenschaftler Jakob und Wilhelm Grimm 1812 zunächst einmal ein schillerndes Durcheinander von Philologie und Poesie, das weder das gebildete Publikum noch kindliche Leser unmittelbar ansprach. Mit ihrer Hinwendung zum Zauberhaften, Unerklärlichen und in ihrer Abgrenzung zur vollendeten Formenwelt der Klassik war die Märchensammlung vor allem eins, ein typisches Werk der Romantik.
Sie gleicht einer Pflanze, deren Sprossen und Zweige jedes Frühjahr in einer anderen Richtung hervorwachsen und die doch Gestalt, Blüte und Frucht darum niemals verändert. Oder es ist der lebendige Odem, der über diese Poesie hingeht und ihre Wellen auf- und abtreibt und bewegt.
So formuliert es Wilhelm Grimm in der Einleitung der zweiten Auflage 1819. 45 Jahre lang, bis kurz vor seinem Tod, wird er die Kinder- und Hausmärchen immer wieder aufs Neue überarbeiten. Vor allem aber schält er aus dem disparaten Material nach und nach den eigentümlichen Ton hervor, der uns heute so vertraut ist, als wären die Märchen wirklich im Volk von Generation zu Generation überliefert worden.
Da fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir« und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt.« Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden. Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm. Und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet.
Es sind ja nicht die Inhalte, die uns an diesen Grimmschen Märchen unbedingt faszinieren, sondern es ist der Märchensound, den Wilhelm Grimm von Auflage zu Auflage erfunden, perfektioniert, geschliffen hat. Und es ist ein Märchensound und Märchenton, der auf ein durch und durch romantisches Konzept von Mütterlichkeit setzt.
Wilhelm Grimm erfindet Eingangsfloskeln und Schlussformeln, entsexualisiert und verniedlicht und entrückt die Helden in die ferne Zeit des »Es war einmal«, als das Wünschen noch geholfen hat. Und dennoch lässt er Brüche und Ungereimtheiten weiterhin gelten. Genau wie Jakob Grimms Deutsche Grammatik oder das gemeinsame Monumentalwerk des Deutschen Wörterbuchs liegt auch bei den Kindern- und Hausmärchen am Ende kein abgeschlossenes Werk vor, sondern ein offenes, das weiterhin den lebendigen Geist der Poesie atmet.
Fontane hat mal gesagt, Märchen- und Sagensammlungen gibt es wie Sand am Meer. Es geht hier nicht um den interessanten Stoff und die spannende Erzählung. Es geht um die Form, wie sie vorgestellt werden. Und das haben nur, sagte Fontane, die Grimms gekonnt bei den Märchen, nicht? Und bei den Sagen.